Bleiben Sie ruhig gleich hier und ich darf Herrn Dr. Schmachtenberg, Herrn Ranft auch noch mal zu mir hier in die Runde bitten. Wir wollen jetzt noch mal ein bisschen versuchen, Ihre Fragen, Ihre Reaktion auf das Gesagte, was ja inhaltlich sehr dicht war, und es geht ja auch so weiter, auch noch einzubeziehen. Also bitte melden Sie sich, geben Sie Zeichen. Hier vorne habe ich gleich das erste gesehen, weil ich will nicht durch meine Fragen hier die Zeit, die wertvolle, die wir haben, blockieren. Hier vorne war eine erste Meldung.
Dankeschön.
Ja,
bin ich, ja. Das geht, ja.
Okay. Genau. Also ich bin Sigrid Anade von der Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland. Ich habe zwei Fragen und einen Hinweis an die Veranstalter. Die erste Frage bezieht sich auf die UN-Behindertenrechtskonvention. Es ist ja immer wieder gesagt worden, das dient der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention. Hört sich ja alles schön an. Und da frage ich die Rednerinnen und Redner, inwiefern der General Comment Nummer 5, der im August vom UN-Fachausschuss verabschiedet worden ist, zum Artikel 19 einbezogen wird. Es gibt vom Bundesverfassungsgericht einen Rechtsanwendungsbefehl, der besagt, dass die völkerrechtlichen Regelungen beachtet werden müssen und auch die internationale Diskussion. Ich weiß, dass die General Comments kein geltendes Recht sind, aber sie müssen einbezogen werden. Und in dem General Comment, der zu Artikel 19, steht ganz klar drin, dass eine gemeinschaftliche Leistungserbringung nicht gegen den Willen der Betroffenen vollzogen werden darf. Also wir haben ja auch nichts grundsätzlich gegen das Poolen, wir haben aber ganz erheblich was gegen das Zwangspoolen, gegen den Willen der Betroffenen. Und das ist nach dem General Comment zu Artikel 19 verboten. Wie reagieren Bund, Länder, Kommunen darauf? Das wäre meine erste Frage. Meine zweite Frage richtet sich eher an Herrn Ranft. Und zwar in Paragraph 131, wo es um den Abschluss der Rahmenverträge geht, steht auch, dass die Betroffenen bzw. die maßgeblichen Verbände auf Länderebene einbezogen werden sollen. Da ist die Frage, wie können die dazu qualifiziert werden? Es hat ja keinen Zweck, irgendwelche Leute, die zufällig eine Behinderung haben oder einem Verband angehören, in diese Gremien zu setzen, wo es um hochkomplexe Dinge geht. Dazu muss man qualifiziert werden. Im Bundesland Bremen werden die Mitglieder vom Landesbehindertenbeirat qualifiziert durch entsprechende juristisch vorgebildete Personen. Das müsste auch in den anderen Bundesländern passieren. Dazu müssen Ressourcen zur Verfügung gestellt werden. Okay. Rechte ohne Ressourcen sind ein grausamer Scherz. Das hat Julian Rappaport, ein US-amerikanischer Psychologe, mal gesagt. Also die müssen qualifiziert werden. Okay. So, das war die zweite Frage. Ja. Wie ist das geplant in den Ländern? Und das dritte ist der Hinweis an den Veranstalter. Dieser Veranstaltungsort ist leider nicht barrierefrei. Die Toilette ist nicht barrierefrei. Sie hat nämlich nur einen Griff. Das entspricht nicht den Normen und führt zu erheblichen Schwierigkeiten. Und bei der nächsten Auswahl eines Veranstaltungsortes bitte auf die Barrierefreiheit achten.
Okay. Ganz herzlichen Dank für Ihre Fragen, die wir hier aufnehmen. Den Hinweis nehmen wir auch auf. Sie müssten sich zu dritt ein Mikrofon teilen. Wer möchte zuerst? Hier wird gerade aufgeteilt, wer was beantwortet.
Gut, Frau Anade, Sie nehmen damit wieder einen Punkt aus der Diskussion zum Gesetz auf. Und hier gibt es eben unterschiedliche Auffassungen. Im heutigen Rechtszustand ist es ja so, dass das Recht der Eingliederungshilfe recht kurz und dünn gefasst ist und wir faktisch dann eben den Begriff des Stationären und des Ambulanten haben und die Praxis vollzieht sich dann und die Praxis organisiert dann auch gemeinschaftliche Inanspruchnahme von Leistungen, gemeinsame Fahrdienste, gemeinsame Betreuung, Assistenzkräfte für Wohngruppen und so weiter und so weiter. Das neue Recht sieht im Unterschied dazu endlich eine Rechtsgrundlage vor, auf der über diese Frage dann auch entschieden werden kann, wann es zumutbar ist, Leistungen gemeinschaftlich in Anspruch zu nehmen und wann nicht. Und das ist, glaube ich, ein großer Fortschritt gegenüber dem heutigen Recht. Ein weitergehender Schritt wäre in der Tat, wenn man sagt, die Betroffenen entscheiden das völlig selbst, kommt man natürlich an eine ganz zentrale Problematik des deutschen Sozialstaates, wo bislang die Idee ja schon ist, dass über die Entscheidung von öffentlichen Mitteln, die als Nachteilsausgleiche bereitgestellt wird, ja auch eine Legitimationskette erforderlich ist, faktisch abgeleitet von gewählten Gremien. Und da muss man dann eben schauen. Also entscheidet der Betroffene, was er bekommt, oder entscheidet die Verwaltung im Zweifel, was er bekommt. Und da ist in einem Rechtsstaat immer noch das Zweite prägend.
Ja, ich würde auf die zweite Frage eingehen wollen, die sich an die Länder richtet. Natürlich bedingt eine stärkere Partizipation, so wie das Bundesteilhabegesetz, Klammer aber auch die entsprechenden Behindertengleichstellungsgesetze in den Ländern, die Notwendigkeit einer stärkeren Professionalisierung und Qualifizierung. Das ist meiner Kenntnis nach auch Gegenstand in den jeweiligen Erörterungen in den Ländern. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich vor 2 Wochen über dieses Thema mit dem Vorstand des Landesbehindertenbeirats in Brandenburg diskutiert habe, wo wir jetzt in der Tat im Haushaltsvollzug 2018 versuchen, Mittel zu erschließen für Qualifizierungsmaßnahmen. Wir ferner überlegen, dieses Gremium ja mit der Aufgabe, so denn der Gesetzgeber unserem Vorschlag folgt und auch der partizipative Prozess dieses Ergebnis bestätigen sollte, den Landesbehindertenbeirat als das Umsetzungs- und Beteiligungsgremium Bundesteilhabegesetz, dass wir dann entsprechende gesetzliche Normen schaffen, wo dann dieser Auftrag und eine Geschäftsstelle und Qualifizierungsmaßnahme für die Mitglieder, das impliziert das aus meiner Sicht selbstverständlich. Allerdings kann ich jetzt nicht für die anderen Bundesländer sprechen, das ist ganz normal. Die bundespolitische Schlacht, Herr Dr. Schmachtenberg hat es dargestellt, ist geschlagen. Jetzt geht es darum, dass die jeweiligen Interessenvertretungen in den Ländern ihre Vorstellungen, zum Beispiel was Qualifizierungsförderung durch die Länder angeht, einbringen und dass dann in den Ländern jeweils adäquate Formen gefunden werden. Weil es gibt vielleicht Länder, die sagen, nein, der Landesbehindertenbeirat ist nicht das geeignete Partizipationsgremium. Aber zumindest für Brandenburg kann ich sagen, dass dieser Wunsch uns einleuchtet und dass wir versuchen werden, auch den Gesetzgeber davon zu überzeugen, dass das eine sinnvolle Maßnahme ist.
Okay, gut. Also Sie haben aus Sicht der Kommunen da dem nichts hinzuzufügen. Okay. Ja. Ich gucke in die Runde. Weitere Fragen, Rückmeldungen? Sie sind ganz erschlagen. Ich habe so bei allen ein bisschen rausgehört, so die Zeit sitzt echt im Nacken. Und also Zeit und Personal, wie soll das zu lösen sein? Also für mich klang das jetzt wirklich so auch für an manchen Stellen relativ unlösbare Herausforderungen. Wie sehen Sie das? Sie haben das Problem jetzt sozusagen, oder es hat sich jetzt verlagert, Herr Ranft sagt es gerade, die bundespolitische Schlacht ist geschlagen. Wie sehen Sie den entgegen? Also wie soll das gelöst werden in der Zeit? Herr Schmachtenberg, es ist ein dickes Ding, auch noch bis 2020. Was brauchen Sie, damit es gelingt? Das ist vielleicht jetzt eine simple Frage.
Einfach mal an. Nee, es ist gar keine simple Frage, es ist ein Riesenproblem. Denn sie kriegen ja nicht mal eben neues Personal, was in Teilhabeplanverfahren irgendwie fit ist. Das gibt es ja einfach nicht. Insofern, es ist Work in Progress und wir müssen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter qualifizieren, irgendwie zusammensammeln. Das ist eine Riesenherausforderung. Es wäre uns zum Beispiel damit geholfen, wenn wir den Teilhabeverfahrensbericht zeitlich schieben könnten, wenn wir jetzt nicht alle Aufgaben zum 1. Januar umsetzen müssen. Da hat der Bund schon sich auf so ein Pilotierungsverfahren eingelassen. Wenn man da 5 Träger findet, muss der jeweilige Trägerbereich die gesetzlichen Vorgaben nicht zum 1. Januar erfüllen. Aber zum Beispiel für den Bereich der Kriegsopferfürsorge und Versorgung haben wir diese Träger nicht. Also einfach, nee, aber nicht die örtlichen. Aber das ist ja wunderbar. Jedenfalls, wenn dieser separate Datenübermittlungsstrang etc., wenn das entschlackt werden würde, wenn wir uns jetzt auf die wesentlichen Dinge auch im Interesse der Menschen mit Behinderung konzentrieren könnten, wäre das sicherlich hilfreich. Von dem Teilhabeverfahrensbericht erwarte ich mir jetzt keine unmittelbaren Leistungsverbesserungen.
Im Grunde genommen sind das 2 Ziele, die im Grunde genommen gegeneinander arbeiten. Gesetzgebungsverfahren wollen Beschleunigung und wollen auch möglichst schnelles, verbindliches Inkrafttreten. Und ich muss als Ländervertreter einfach konstatieren, dass der Bundesrat zugestimmt hat, obwohl natürlich die Arbeitsebene sehr deutlich gemacht hat, das ist völlig illusorisch. Aber das ist unser Job. Also damit kann ich leben. Was mir wichtig ist, dass man sich committet, wenn klar ist, dass die Länder aus verschiedensten Gründen, für die sie auch politisch einstehen und einstehen müssen in den jeweiligen Parlamenten, also wir müssen uns auch vor unserem Ausschuss rechtfertigen, warum wir nicht in die Puschen kommen, ist es schwierig, wenn man weiß, aha, wir werden den Status quo so umsetzen wie bisher. Das heißt, unsere Kommunen werden wieder örtliche Träger der Eingliederungshilfe. Finde ich schwierig, wenn die kommunale Seite dann sich auf ein formales Argument stellt und sagt, na, ihr habt ja noch nicht die gesetzliche Regelung getroffen, so können wir nicht arbeiten, sondern man muss dann Übergangsformen committen. Und das ist mir wichtig, so sehe ich auch die Veranstaltung, dass man Lösungen findet, die teilweise rechtlich schwierig sind, aber dass man zumindest sagt, wir fangen schon mal an zu arbeiten, weil wir wissen, die gesetzliche Regelung wird jetzt in 6 Monaten kommen. Also pragmatisches Umgehen. Ansonsten ist es bedauerlich und ich muss mich als Abteilungsleiter dem stellen. Ich habe kein Personal für die zusätzliche Aufgabe bekommen, aber so ist das Leben. Ich will jetzt hier auch nicht rumjammern. Wir werden das umsetzen. Mir ist wichtiger, deutlich zu machen, dass Gesetzgebungsprozesse in den Ländern nicht in ein Benchmarking, also Wettbewerbsföderalismus, also ein Land ist das Schnellste und das andere ist das Langsamste. Nein, das sind jeweils unterschiedliche Logiken der Partizipation und Entscheidungsfindung. Und wenn es dann halt länger dauert, dann dauert es etwas länger, aber die Zielstellung bleibt unverrückbar. Das ist mir wichtig.
Können wir vielleicht noch ein zweites Mikro hierher bekommen von den Saalmikros?
Ich glaube, das wäre so. Ganz gut. Ja? Wir kommen gut zurecht.
Ja. Alles erprobt. Alles erprobt.
Ja. Herr Schmach, naja, also solange die Länder sich so viel Zeit lassen mit den Ausführungsgesetzen, scheint ja der Zeitdruck noch nicht so groß zu sein. Ist meine Einschätzung.
Und, jetzt wäre ein zweites Mikro nicht schlecht.
Nee, das ist halt so. Das ist halt so. Faktisch ist er, sagen wir mal, in den Landtagen ist offensichtlich noch niemand nervös. Sonst würden die ja mal nachfragen. Ja? Also das geht da so seinen Gang. Und das ist ein bisschen gefährlich, aber was jetzt, glaube ich, wichtig ist, dass ihr wirklich jetzt parallel anfangt, im Lichte der Entscheidungen, die sich abbilden, die organisatorischen Vorkehrungen gleichwohl. Es gibt ja Träger der Eingliederungshilfe, die haben schon hier Landschaftsverband 80 neue Stellen und so weiter im Vorgriff jetzt ausgeworfen. Also man muss das jetzt wieder aufholen, ein bisschen durch dies. Und weil Sie sich mit dem Teilhabeverfahrensbericht doch so gerne auseinandersetzen. Also der Teilhabeverfahrensbericht ist sehr, sehr wichtig, damit wir bei allen Trägern der Rehabilitation künftig wissen, wer wie schnell arbeitet. Und das ist aus meiner Sicht vor allen Dingen ein Anliegen der Träger der Eingliederungshilfe im Diskussionsprozess gewesen. Im Entstehungsprozess des Bundesteilhabegesetzes war eine These eben gerade der Vertreter der Länder und Kommunen, dass die in der Regel in Zuständigkeit des Bundes tätigen Renten, Krankenversicherungen, BA eher zulasten der Kommunen die Verfahren verschleppen, weiterleiten und so weiter. Und um dem künftig entgegentreten zu können, brauchen wir über das, was da passiert, Transparenz. Und insofern gehe ich davon aus, dass die Länder, tun das ja auch mit ihrem ASMK-Beschluss, dem Vorhaben ganz generell sehr positiv aufgeschlossen gegenüberstehen. Diese Berichte sollen vor allen Dingen Ihnen helfen, damit tatsächlich die Reha-Träger künftig die Verfahren schnell machen, zügig machen, nicht weiterleiten, wo es nicht nötig ist. Und der Verfahrensweg muss eben einer sein, der relativ schnell läuft und zeitnah. Und das ist nicht der Verfahrensweg, den Sie vorschreiben. Der ist langsam und trägt bei dazu, dass die Kommunen häufig im Lichte der Intransparenz tätig sind.
Da müssen Sie jetzt was zu sagen, Frau Dr. Bastian.
Ist einfach dazu, ist das an?
Das ist bestimmt, das dauert manchmal ein kleines bisschen, aber ich glaube, wir machen hier lustigen Mikrofonwechsel.
Genau, ich muss einfach dazu sagen, also zum einen, der Weg über die statistischen Ämter mag nicht so schnell sein wie der zur BAR, wobei das wissen wir ja noch gar nicht, weil die hat ja noch nicht angefangen. Er ist aber qualitätsgesichert, das sind erprobte Verfahren, das ist datenschutztechnisch alles überhaupt kein Problem. Deswegen plädieren wir dafür, den gesicherten Weg zu nehmen, auch wenn er vielleicht eine Woche länger dauert. Das kann jetzt nicht das Kernkriterium sein. Und was die Bestimmung der Träger der Eingliederungshilfe angeht, Sie sehen ja an den Beteiligungen an den Modellprojekten, dass die derzeitigen Träger der Sozialhilfe sich da durchaus engagiert einbringen und nicht die Arbeit komplett einstellen mit Verweis auf die formale noch Nichtbestimmung. Aber, Herr Ranft, es gibt ja auch Bundesländer, wo das wirklich umstritten ist, wer denn dann diese Aufgabe tatsächlich zukünftig wahrnehmen soll. Und in diesen Ländern ist es natürlich schon schwierig, sich zu motivieren, sich da jetzt riesig drauf vorzubereiten, wenn die Hälfte in einem Bundesland sagt, nein, das macht jetzt demnächst jemand ganz anders, diese Aufgabe. Und insofern brauchen wir da schon zügig Klarheit. Und da muss ich auch wirklich um Verständnis bitten, dass das brauchen wir wirklich dringend für die tägliche Arbeit. Und am Ende ist es natürlich, wo Sie sagen, was brauchen Sie denn, ist es eine Geldfrage. Wenn Herr Schmachtenberg sagt, der Landschaftsverband hat 80 Stellen ausgeworfen, die müssen ja auch irgendwie bezahlt werden. Dann sind wir wieder bei den Konnexitätsfragen. Aber letztlich ist es wirklich, ohne Geld kann ich auch kein neues Personal einstellen.
Ganz kurz, weil ich habe noch eine Meldung gesehen.
Damit das klar ist, diese Mehrausgaben sind im Gesetzentwurf veranschlagt. Das heißt, wenn dieses Geld jetzt nicht mehr ausgegeben ist, dann würden wir bei der Finanzevaluation später feststellen, dass die Kommunen das, was das Gesetz oder die Träger der Eingliederungshilfe präziser, was das Gesetz eingeräumt hat an Mehrkosten gar nicht genutzt haben. Das freut dann vielleicht die Finanzminister, aber in der Gesamtkonstruktion ist das nicht klug. Das heißt, es wäre jetzt schon klug, zumindest den Rahmen, den das Gesetz auch gerade an der Stelle eröffnet, auch wirklich auszuspielen. Sonst bleiben wir in der Ressourcenfrage einfach hängen, ne?
Bitte schön, Sie hatten sich.
Ja, vielen Dank. Mein Name ist Ursula Schulz. Ich bin Rechtsreferentin beim Lebenshilfe-Landesverband Bayern und leite die Steuerungsgruppe der Freien Wohlfahrt zur Umsetzung des BTHG auf der Landesebene. Ich möchte den Blick mal führen weg von der Landesgesetzgebung. Da sind wir in Bayern ja vergleichsweise weit vorangeschritten, hin zur Umsetzung zwischen Leistungserbringern und Leistungsträgern auf der Rahmenvertragsebene. Die wesentlichen Veränderungen, also inhaltlich, werden sich besonders auf das zukünftige gemeinschaftliche Wohnen konzentrieren. Da gibt es ganz viele Unbekannte in der Gleichung, das Gesamtplanverfahren, das Bedarfsermittlungsinstrument, die Trennung der Leistungen, Fachleistungsexistenzsicherung. Von der Leistungsgestaltung auf der Rahmenvertragsebene und dann auf der individuellen Leistungsvereinbarungsebene hängen ganz viele Dinge ab. Es sind betroffen Investitionen in erheblicher Höhe auf Seiten der Leistungserbringer, Gestaltung von Arbeitsverhältnissen und so weiter. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich völlig berechtigt von Seiten der Menschen mit Behinderungen hohe Erwartungen an eine Änderung des Leistungsgeschehens. Wir möchten nicht, dass alles so bleibt, wie es ist. Und wenn wir uns jetzt anschauen, den Zeitplan scharfstellen 2020, man wird eine gewisse Umstellungsphase alleine in der IT-Gestaltung brauchen. Man muss die Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen vor Ort neu verhandeln. Dann muss man spätestens zum 31.12.2018 mit den Landesrahmenverträgen und den Landesrahmenleistungsvereinbarungen konkret zu Potte sein. Und ich sehe, wenn ich ganz ehrlich bin, wir reden schon seit über einem Jahr auch sehr konstruktiv mit unseren Leistungsträgern. Ich sehe nicht, wie das klappen soll. Und da hätte ich gerne Ihre Einschätzung. Herr Schmachtenberg, Sie haben ja gesagt, eine Verschiebung des Zeitplans nach hinten halten Sie für ausgeschlossen. Was halten Sie denn von Übergangsregelungen?
Was sollte das für eine Übergangsregelung sein? Also der Punkt ist, dass an der Neuaufstellung, Trennung, Lebensunterhalt und Fachleistung ja hängen die Einkommens- und Vermögensregelungen. Und ich sehe eben politisch, das ist meine Einschätzung, dass es keine politische Mehrheit dafür geben wird, das dann nochmal um ein, zwei Jahre nach hinten zu verschieben, weil die Verwaltung halt langsam gearbeitet hat. So, ganz einfach. Ja, das wäre ja der Punkt. Ja, es wäre der Punkt, dass da irgendwer, Bundestag und Bundesrat teilen den Betroffenen mit, dass uns die Verwaltung mitgeteilt hat, dass das nicht geht, also wird es verschoben. Und ich glaube nicht, dass es diese politische Mehrheit geben wird. Das ist meine persönliche Einschätzung. Und eine Übergangsregelung, an dem Punkt sehe ich eben auch nicht, weil wir können das nicht sukzessive in Kraft setzen. Man kann vielleicht überlegen, ganz zuletzt vielleicht irgendwelche Prozesse zurückzustellen, dass man, weiß ich nicht, dass man, wenn man sehr in höchster Zeitnot ist, vielleicht auf Ideen kommt, dass man Teilhabeplanverfahren, bestimmte Punkte mit Zustimmung des Betroffenen nochmal zurückstellt in der abschließenden Erörterung oder so. Da wird man vielleicht Wege finden, aber mein Wunsch wäre, wie Sie das auch gesagt haben, und meine Hoffnung ist, dass wir das auch hinkriegen, bis Ende 18 sind die Voraussetzungen da und für 19 hat man in 18 auch bereits eine Art, ja, wirklich eine Mengenplanung gemacht, bis wann man wie viele Fälle bearbeitet, umstellt und so weiter. Und das muss, möglicherweise wird man sich auch ein bisschen professionelles Projektmanagement an der Stelle mal gönnen, dass man das wirklich sehr systematisch angeht. Und dann kriegt man das auch hin. Da bin ich ganz optimistisch.
Okay. Also Herr Schmachtenberg ist optimistisch. Eine kurze Frage noch?
Nein, keine Frage, eine Anmerkung. Brigitte Roth, Paritätischer Hessen. Ich schaue mit Anerkennung auf Bayern. In Hessen haben wir ja noch nicht mal die Frage geklärt, wer zukünftiger Kostenträger ist. Wir werden auch wahrscheinlich, weil wir Landtagswahl haben, das ist jetzt meine persönliche Einschätzung, die haben wir im November nächsten Jahres, überhaupt nicht vor Sommer mit Verhandlungen beginnen. Wir haben 3 Rahmenverträge neu zu verhandeln. Wir müssen eine neue Rahmenvereinbarung für die Frühförderung machen. Das ist völlig illusorisch. Und ich bitte auch mal eins zu bedenken, das sind Leute, das sind Menschen, die diese Rahmenverträge auch verhandeln müssen. Und die Menschen, die das verhandeln, sind in der Regel nicht in der glücklichen Lage, den ganzen Tag, 6 Tage in der Woche, nur dieses Thema zu behandeln. Und es stehen bei der Wohlfahrtspflege nicht neue Ressourcen zur Verfügung. Also von daher mein Appell, schon nochmal auf der Bundesebene nachzudenken, wie man aus diesem Dilemma rauskommt. Ich würde mir in Hessen wünschen, wir wären da schon längst raus, weil in der Vertragskommission all die, sagen wir mal, Kandidaten sitzen, die auch tatsächlich zukünftige Kostenträger sein können. Nur wir diskutieren über diese Frage nicht, weil immer nur diese unselige Frage der Kostenträgerzuständigkeit steht. Und wir haben eine vorläufige Regelung der Kostenträgerschaft bis Ende 2019. Wir verhandeln trotzdem nicht.
Also wir sehen die große Herausforderung, die vor Ihnen, vor uns liegt, zu einem bestimmten Zeitpunkt einheitliche Lebensverhältnisse zu schaffen unter dem föderalen Prinzip, unter den Herausforderungen, die wir hier diskutiert haben. Da ist noch einiges an Wegstrecke zu gehen. Eine kurze Abschlussrunde, weil wir auch gleich noch mal in die zweite Runde kommen. Herr Schmachtenberg, Sie haben schon gesagt, Sie sind optimistisch, dass das klappt. Herr Ranft, Frau Dr. Bastians. Ja, aber das ist immer Nehmen Sie das Mikro.
Das ist ja nicht die erste dieser Reformen. Das ist wirklich, ich mag jetzt für die, die das machen müssen, aber der Punkt ist, es wird eben, am Anfang geht es immer ein bisschen langsam los. So ist das jetzt mit den Ausführungsgesetzen. Ich glaube nicht, dass die Länder die Ausführungsgesetze noch deutlich schneller machen würden, wenn das ein halbes Jahr früher. Das sind Prozesse, die nehmen ihre Zeit. Und wenn Sie das nach hinten verschieben, dann wird man irgendwo vorher länger etwas diskutieren. Am Ende sind es immer die letzten Monate, in denen es passiert. Also je länger Sie diese Umstellungsprozesse anlegen, grob gesprochen, desto mehr wird am Anfang irgendwas veranstaltet. Und deswegen sagt die Erfahrung, man muss dann mit einer gewissen Stringenz da durch. Man wird dann vielleicht am Ende hier und da versuchen, pragmatische Lösungen zu finden. Und in der Tat, dass in Hessen die Städte als Hauptfinanziers des GVJS eine andere Position haben als die Landkreise, insbesondere im Norden Hessens, ist mir auch bekannt. Nur da kann ich als Bund wirklich nicht eingreifen.
Herr Ranft, Ihre Gelassenheit auf einer Skala von 0 bis 10?
Irgendwo zwischen 6 und 7. Ich meine, ich habe momentan 3 Gesetzgebungsverfahren umzusetzen, wo der Faktor Zeit eine Rolle spielt. Und ich bin da eher bei Dr. Schmachtenberg. In der Tat wird es Beschleunigungseffekte geben in den Ländern, wenn sozusagen die dortige Landespolitik das an der Bedeutung stärker zumessen wird. Das merken wir auch schon. Was die Rahmenverträge angeht, kann ich für Brandenburg eben, dabei habe ich nicht so den Pessimismus, weil wir da ganz gut vorankommen. Es hängt maßgeblich natürlich davon ab, das kann ich verstehen, es muss Klarheit geben, wer wird zukünftig zuständig sein. Und es muss natürlich auch ein anderes Verständnis in der Kooperation und von Übergangslösungen geben. Wenn man sich in die alten Grabenkämpfe begibt, dann läuft einem die Zeit natürlich in der Tat weg.
Okay, Gehe ich recht in den Arm, aber Sie sehen das ein bisschen anders.
Ich bin etwas nervöser, ja. Denn es ist ja am Ende immer so, den letzten beißen die Hunde und das, was sich Bund und Länder vorher an Zeit nehmen, das fehlt am Ende dann auf der kommunalen Ebene in der Umsetzung vor Ort. Und das erleben wir nicht nur in diesem Verfahren, sondern das ist schon regelhaft. Deswegen ja auch mein vorhin hoffentlich deutlicher Appell an den Gesetzgeber, Gesetze zu machen, die umsetzbare Fristen beinhalten. Und dabei, das kann ich nur wiederholen, das ist wirklich wichtig.
Ich danke Ihnen ganz herzlich für diese kurze Runde. Es sind noch viele Fragen offen. Es wird auch morgen natürlich noch in den Fachforen Möglichkeit geben, Fragen zu diskutieren. Wir kommen jetzt zur nächsten Impulsrunde und zwar von den Vertreterinnen und Vertretern der Leistungserbringer. Zuerst begrüße ich Antje Welke. Antje Welke, sie steht stellvertretend für die Fachverbände für Menschen mit Behinderung und sie ist selbst von der Bundesvereinigung Lebenshilfe und leitet dort die Abteilung Konzepte und Recht. Herzlich willkommen, Frau Welke.